BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde und am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Ja, die Sommertemperaturen, die haben wir ja heuer schon Anfang April gehabt zum ersten Mal. Und die haben wirklich in der ganzen Pflanzenwelt einen riesigen Schub ausgelöst. Und was das für uns Hobbygärtler heißt, welche Arbeiten jetzt schon pressieren und wofür es jetzt eigentlich schon zu spät ist, darum geht's gleich in unserer Gartensprechstunde mit unserem Experten, den Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Freitagvormittag auf BR Heimat. Und die nächsten 2 Stunden, die gehören wieder ganz den Pflanzenfreunden unter uns. Jetzt egal, ob Sie Ihre Begeisterung auf dem Balkon ausleben, auf der Terrasse oder im Garten. Die besten Tipps kriegen wir wie immer von unserem BR Heimat Gartenexperten, dem Hubert Ziegler. Und der ist uns jetzt aus unserem Würzburger Studio zugeschaltet. Und da sage ich ein herzliches Grüß Gott nach Unterfranken.
Ja, und ein herzliches Grüß Gott aus dem sonnigen Würzburg nach ganz Bayern und wo auch immer Sie uns hören.
Ich glaube, es ist halt allgemein ein sonniger Tag, Herr Ziegler.
Ja, das ist ja schön.
Also für alle, die sagen, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Radio hören, aber ich hätte so eine wichtige Frage, kann Sie nur ermutigen, schreiben Sie es uns trotzdem und hören Sie einfach die Antworten am Nachmittag im Podcast nach. Das geht natürlich genauso. Aber Herr Ziegler, jetzt erst einmal zu diesem Thema Frühling, ungewöhnlicher Frühling. Kommt es Ihnen auch so vor, dass wir jetzt wirklich so einen Frühlingsturbo irgendwie gerade erleben?
Ja, es war ja auch lange so, es war so, der Schalter hat sich dann so plötzlich umgelegt. Und es explodiert halt alles. Die Voraussetzungen waren da, es ist feucht gewesen. Und es ist warm gewesen und das führt dazu, dass es einfach ja mehr wie 3 Wochen Vorsprung hat.
Wahnsinn. Also 2 Tage über 25 Grad und alles hat richtig, also wirklich eine Blütenexplosion haben wir erlebt. Bei uns daheim, da blühen jetzt gleichzeitig die Kirschen, die Birnen und die Äpfel.
Ja, und bei uns sind die Kirschen und die Birnen schon fast durch. Sicher am Untermain sind sie durch, ja, aber... Und die Äpfel sind in voller Blüte. Also das ist ja dann schon quasi der Endspurt bei den Obstblüten.
Ja, das ist normal im Mai erst. Kann ja, mich gar nicht erinnern, dass es im April schon mal war.
Und der Flieder blüht in voller Pracht.
Ist
Leute, wir haben 12. oder der hat schon letzte Woche geblüht. Also früher hieß es immer, wenn im Mai der Flieder wieder blüht. Ja, also ja, und da sehen Sie, dass wir diese 3 bis 4 Wochen und wir können das immer sehr schön an diesen phänologischen Erscheinungen.
Die Zeigerpflanzen.
Die Zeigerpflanzen, genau. Dann weiß ich, okay, ich bin 2 Wochen früher, 1 Woche, 3 oder wie auch immer.
Für den Vollfrühling, das haben wir gemerkt, ist ja die Zeigerpflanze die Apfelblüte. Und die ist ja jetzt schon vollkommen.
Die ist jetzt, ja.
Und ich bin schon so immer ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich freut man sich einerseits, dass alles so toll blüht. Aber auf der anderen Seite, wenn dann so klare Nächte sind, wie wir jetzt gehabt haben letzte Nacht, so ein bisschen bangt man dann schon mal, dass die aber auch wieder erfrieren könnten.
Ja, klar. Also die Obstblüte ist die sensibelste Phase. Und da entsteht entweder ein Apfel oder die Blüte erfriert. Also, aber... sagen wir, die meisten Obstblüten können -1, -2 Grad aushalten. Aber wir müssen immer bedenken, je nach Kleinklima haben wir 1/10 Grade mehr oder weniger in Höhenlagen, haben wir dann statt -2 dann vielleicht dann schon -4 Grad. Und dann ist es halt doch ein bisschen zu viel.
Ja. Und wenn Wind geht, macht das auch was aus?
Ja, der Wind ist wichtig, weil er vermischt die Luft ein bisschen, ja.
Wäre das dann günstiger oder ungünstiger für die Obstblüten?
Es ist besser.
Ist besser, wenn
es
Wind geht.
Es ist besser, wenn Wind geht, weil es gibt ja zum Beispiel auch Obstbauern, die haben ein Windrad. Da ist es meistens so, wenn man diese kalten Nächte, diese heiteren, unbewölkten, wo man eine hohe Abstrahlung nachts hat. Ne? Und es gibt ja die Geschichte der Luft bodennah und ist erstmal kalt, und oben ist er wärmer. Und durch ein Windrad, ein Rotor, werden dann die Luftzonen wieder durchmischt, sodass es vielleicht Fröste von -2, -3 Grad aushalten kann.
Und dann gibt es eine günstigere Mischtemperatur. Für
günstigere Mischtemperatur. Vielleicht an der Stelle noch, was der Hobbygärtner machen kann, ist, dass er zum Beispiel in seinem Garten den, wenn es eine Wiese ist oder den Rasen, kurz mäht, weil nämlich dann die Wärme aus dem Boden leichter in den Baumbestand entweichen kann.
Aha, das ist ja ein Trick. Aha.
Ja, und wenn es jetzt die Oberfläche schon wieder austrocknet, also tagsüber wenigstens die Oberfläche befeuchtet, weil ein feuchter Boden kann mehr Wärme speichern und dadurch auch mehr Wärme nachts abgeben.
Mhm. Also bei kleineren Bäumen haben ja viele Menschen so eine Baumscheibe dann drauf, da ist ja gar kein Gras, dann sollen wir die tunlichst gießen, bevor es kalt wird, wenn
genau. Und wir von der Gartenakademie sind ja auch immer die Freunde des Mulchens. Der Mulch sollte dann in so einem Fall weg sein. Weil sonst
dass möglichst viel Wärme aus dem Boden abstrahlen kann.
Genau.
Ah, toller Tipp, Herr Siegler. Ich bin immer wieder froh, dass wir sie haben.
Ja, aber eigentlich ist gar nicht so weit hergegriffen. Das sind eigentlich viele Sachen, die man mit dem guten Menschenverstand natürlich auch ein bisschen sich erschließen kann.
Ja, aber drauf kommen muss man. Und für einen Fahrmann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Jetzt muss ich schnell eine Anekdote erzählen. Ich hatte ein Zwetschgenbäumchen, also ich habe ein Zwetschgenbäumchen. Das hat jetzt 2 Jahre nicht getragen und es deutet alles darauf hin, dass die Befruchtersorte fehlt. Jetzt kann man natürlich überlegen als Laie, und das habe ich ja auch getan, was könnte ich tun? Und ich bin auf die Idee gekommen, ich könnte mir von jemandem fragen, ob ich ein paar Blüten abschneiden kann und in die Vase stellen. Und jetzt war mein Obstbaumflüsterer diese Woche bei mir. Dann sagt er, warum machen wir nicht einfach andere Sorten auf einen Ast?
Ja, umveredeln. Das ist also gerade dann, wenn Obstbäume schon Blüten zeigen, vor allem junge noch, im 3., 4. Jahr, und es trotzdem nicht zur Befruchtung kommt, dann kann man das in dem jungen Stadium, aber auch in älteren Bäumen noch, aber in jungen ist es natürlich einfacher, da kann man einen Ast mit einer anderen Sorte umveredeln und dann sollte es klappen. Wobei eigentlich die Zwetschge oder vor allem fast alle Zwetschgen und vor allem neuere Sorten selbst fruchtbar sind.
Ja, das stand auch auf dem Schild. Aber wenn man dann gegoogelt hat, dann hieß es Befruchtersorte empfohlen.
Ja, das ist
halt so ein Halbding.
Ja, nein, eine Fremdbefruchtung ist immer besser. Egal, auch bei Johannisbeeren oder Erdbeeren, die ja selbst fruchtbar sind. Aber Fremdbefruchter ist immer besser und Das ist dann sicher die gute Lösung.
Ich wollte es eigentlich nur als Beispiel dafür, da hätte man ja selber drauf kommen können. Aber einfach, man tut sich einfach leichter als ein Laie, wenn er angestrengt nachdenkt, auf die vielleicht für Sie als Fachmann naheliegende Lösung zu kommen. Aber jetzt nur mal, um auf die Blüte zurückzukommen. Wenn jetzt wirklich eine Frostnacht ist, müssen wir dann wirklich schon unsere Obsternte von den Äpfeln, die jetzt schon blühen, abschreiben oder gibt es da trotzdem noch Hoffnung?
Nein, also erstens mal gibt es ja viele, viele Apfelsorten, die alle nicht zur gleichen Zeit blühen. Wir haben ja früh blühende Sorten, das gibt es bei Zwetschgen, Kirschen überall. Ja? Früh blühende Sorten und spät blühende Sorten. Also hat man schon zumindest derjenige, der mehrere Sorten im Garten oder auf der Sträubeswiese hat, hat schon ein gewisses Regulativ. Ja?
Mhm.
Zum einen. Zum zweiten ist es so, dass die Blüten nicht alle zu 100% voll offen sind, sondern wir haben, gerade beim Apfel sieht man das sehr schön, da geht das sehr langsam. Da hat man von der ersten aufgehenden Blüte, meistens ist es die mittlere Blüte in dem Büschel, man spricht auch von der Königsblüte, die ist bevorzugt, die ist ein bisschen weiter, ja, und dann gehen nach und nach die anderen in dem Büschel auf. Also das ist ein Zeitraum von insgesamt 2 bis 3 Wochen. Ja, sodass man doch, und je geschlossener die Knospe noch ist, desto mehr hält sie Frost aus. Ja?
Sehr gut. Und jetzt haben wir ja nächste Woche, wird es ja eher regnerisch. Das heißt, der Vorteil ist, dass die Nächte vermutlich dann weniger kalt sind, oder?
Ja, das ist, also wir müssen auch jetzt so, sagen wir, was ich jetzt so ein bisschen grob überblicken kann, haben wir jetzt im Großen und Ganzen auch durch die jetzigen kalten Nächten noch keine nennenswerte Ausfälle durch Frost. Mhm. Ja. Mhm. Und, aber es, wie gesagt, es kann noch kommen bis zur kalten Sophie, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass kleine Früchtchen, die nur vielleicht Haselnuss oder
also Daumennagel groß sind. Auch wenn die Blüte überlebt hat,
ja, ist noch wenn Gefahr. Die Blüte überlebt haben, die können sie auch noch erwischen und dann werden solche zerstörten Früchte abgestoßen.
Mhm. Aber jetzt hoffen wir aufs Beste. Momentan schaut es gut aus. Und die Blütenfülle, die ist ja überall überwältigend.
Ja, das hat damit zu tun, dass wir letztes Jahr quasi ein bisschen ein Ausfalljahr hatten mit Mindererträgen. Und in solchen Ausfalljahren werden besonders viele Blüten angelegt. Und das kommt uns heuer zugute. Also was ich sehen kann, alle Obstarten, die haben eine enorm üppige Blüte.
Mhm. Und es schaut einfach traumhaft schön aus.
Für meinen Schade nur, dass es so schnell vergeht durch die Hitze und durch die Wärme.
Ja. Ja, genau, Turbo. Frühlingszeit ist Pflanzzeit und wenn das Wetter so ist wie gerade, da kriegt man richtig Lust, dass man rausgeht und pflanzt. Trotzdem die Frage an unseren Gartenexperten, den Hubert Ziegler. Jetzt ist ja die Vegetation schon ungewöhnlich weit für einen 12. April. Kann man trotzdem noch alles ganz normal pflanzen, wie man es aus anderen Jahren gewohnt sind, oder muss man da jetzt schon auf manche Dinge achten?
Ja, die Masse, vor allem Gemüsebeet, das kann man jetzt alles machen, außer, ich meine, Tomaten aussät, selbst aussaat, ist es einfach zu spät für die Gurken, für die Paprika sowieso. Da ist es besser, dann vielleicht Jungpflanzen zu kaufen, um sie dann nach den Eisheiligen dann ins Freiland zu geben.
Bei der Pflanzzeit, weil wir jetzt Pflanzzeit
ja
eigentlich wären?
Ja, also die Pflanzzeit, die Wurzelnackten, wenn man jetzt in einem normalen Jahr wäre, würde man sagen, das ist so die letzte Phase, wo man wurzelnackte Rosen, Zier- und Beerensträucher oder wurzelnackte Obstbäume pflanzen kann. Die sind zwar nicht ausgetrieben, aber sie kommen jetzt in einer Phase, wenn man die jetzt, deswegen ist es eigentlich schon fast so spät, die kommen jetzt in eine Phase, wo es richtig explodiert. Und dann besser wäre es, wenn das so allmählich die Temperaturen und die Witterung so im normalen Zustand wäre, dass das alles im Flow ist, parallel verläuft. Der Austrieb, gediegen, verlangsamt, nicht zu massiv, nicht zu schnell. Ne? Und das ist halt jetzt zu befürchten, wenn jetzt sowas quasi aus dem Kühlhaus kommend, ja, jetzt voll in die Vegetation gesetzt wird, das ist ein bisschen crazy.
Ein Risiko.
Ja, das ist auch riskant. Mhm. Und natürlich, was Sie natürlich immer machen können, ist Pflanzungen von Obst und Rosen und Sträucher, wie auch die Stauden, die in Containern sind. Ja, in Töpfen sind.
In Töpfen.
Die kann man ja ganzjährig pflanzen.
Und Stauden, ich sage es immer gern wieder dazu, weil in Bayern sagen wir Stauden zu Hasselstauden.
Ja.
Wir reden natürlich nicht von den Gehölzen, also, sondern Stauden, die Blumen, die jedes Jahr wiederkommen. Diese Stauden sind gemeint.
Das sind ja die mehrjährigen, ne?
Genau,
die mehrjährigen Blumen, die wir draußen im Garten haben, die ja so wertvoll sind. Mhm. Und auch, ich denke, einfach pflegeleicht, einmal gepflanzt und am richtigen Standort. Und dann hast du viele Jahre Erfolg damit und nur im Herbst mal, oder nicht im Herbst, sondern erst im Frühjahr verblühte Stängel abschneiden. Und
wichtiges Stichwort, verblühte Stängel. Da muss ich jetzt gleich fragen, Herr Ziegler, weil ich hatte kürzlich einen Ornithologen zu Gast. Und den habe ich auch gefragt, also aus Ornithologensicht, also Vogelschützer, wann soll man die Stängel, die abgeblühten, am besten wegschneiden? Und er hat gesagt, also aus Vogelsicht so spät wie irgendwie möglich, weil da so viele Insekten drin überwintern oder Larven und es ist alles ganz wertvolles Vogelfutter. Und er hat gesagt, ganz am allerbesten wäre es, man würde warten, bis die von alleine umfallen, aber so im Mai hat er gemeint, kann man es auf alle Fälle wegschneiden. Jetzt sage ich als Gartenfreundin, jetzt haben wir Mitte April, man kann es nicht mehr sehen, weil man will keine trockenen Sachen mehr, einfach aus menschlichem Geschmack. Können Sie uns ein bisschen einen Kompromiss aufzeigen, wie wir praktisch unserem eigenen Geschmack was Gutes tun können und trotzdem die Vogelwelt nicht mehr schädigen, als wir müssen?
Ja, also erstmal ganz wichtig ist, dass wir über Winter was stehen lassen. Okay.
Das haben wir alle schon gelernt,
haben wir alle gemacht.
In den letzten
Und ich
Jahren.
Denke, das haben jetzt unsere Zuhörenden auch alle so ein bisschen intus. Irgendwann, die Stauden treiben ja von unten raus und irgendwann kommst du auch gar nicht mehr hin, das unten abzuschneiden, weil wenn du Stummel stehen lässt, da können dann Pilze, Graufäule und andere Schimmelpilze dann diese Stummel besiedeln und dann natürlich auch auf den jungen, frischen Austrieb überwechseln.
Mhm.
Und du kommst dann gar nicht mehr so gut hin, aber der Kompromiss wäre, man kann die ja dann zum Austrieb, wenn man sieht, okay, jetzt ist der Austrieb beständig, abschneiden, so tief es geht, und man kann die als Bündel von mir aus neben der Pflanze liegen lassen oder vielleicht an Beetrand positionieren, sodass dort die überwinterten, also in den Stängel überwinterten Larven oder egal, Nützlinge oder Schädlinge, ja, das
Insekten,
ist ja alles Insekten.
Das ist dem Vogel alles Wurst.
Genau, das ist ja Naturkreislauf, der sucht ja dann seine, übrigens ist ja auch das Laub. Na, Sie merken ja sofort, unter dem Laub haben wir Regenwürmer, da kommen sofort die Amseln und andere. Ja. Also die Geschichten möglichst lange dann zumindest vor Ort lassen, auch wenn wir es abgeschnitten haben.
Und nicht häckseln ist wahrscheinlich schon wichtig, oder?
Ja, ich meine häckseln, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt ganz viel. Und ich meine, ansonsten sind diese trockenen Sachen ja gut als für den Kompost. Mhm. Weil wir wollen ja im Kompost, wir brauchen, wenn wir jetzt im Sommer Rasenschnitt und andere Grünabfälle, also krautige Abfälle haben, brauchen wir trockene Sachen. Und da kann man immer wieder diese trockenen Staudenstängel gut häcksen, wie auch Baumschnitt, also Triebe, ne?
Aber erst dann, wenn man es praktisch dazu
mischen. Dann, wenn man es braucht, ja.
Genau, und so lange liegen lassen und dann können die Insekten alle schlüpfen oder als Maden schon gefressen werden und bleiben auf alle Fälle Vogelfutter. Das ist doch eine salomonische Lösung, Herr Siegler.
Ja, es gibt für immer, ja. Nein, einfach, aber nur ganz wichtig ist, dass man diesen Gedanken, der total aufgeräumte Garten, den wollen wir ad acta legen. Und ich meine natürlich, klar, selbst wenn jetzt der hat jemand das erst Anfang April abgeschnitten, aber es war im Winter da.
Mhm.
Ja? Und ob ich es jetzt bis Mai noch hinausziehe, dann ja, kann es beim einen oder anderen passen, beim anderen einen oder anderen nicht. Aber das ans Beet legen oder ein Bündel machen und so weiter, das ist dann gut.
Sie hören die Gartensprechstunde auf BR Heimat. Und gerade haben wir erfahren, die alten Blütenstängel, die darf man auch als Naturfreund ruhig schon abschneiden, wenn man die Stängel am Beetrand liegen lässt, damit sich die Insekten, die da drin überwintert haben, trotzdem weiterentwickeln können und Vogelfutter werden oder als Vogelfutter schon im Larvenstadium gefressen werden. Und zum Thema Vogelschutz hat uns auch eine Hörerfrage erreicht unter studio@brheimat.de. Und zwar schreibt uns der Markus Hellwig aus Augsburg: Herr Siegler, wie kann man Vogelnistkästen möglichst schonend für den Baum in Apfel- und Birnbäumen anbringen? Ich möchte keinen Nagel einschlagen, schreibt er uns noch.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Nägel einschlagen wollen wir nicht, aber es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Ich glaube, das haben viele auch schon gesehen, viele machen das. Man kann auf der Rückseite des Vogelhauses eine Latte anbringen, ne? Reinschrauben oder mit dem Nagel fixieren. Und die muss halt oben und unten vom Vogelhäusle überstehen. Und dann kann man an dem Überstand kann man mit einer Schnur oben und unten das sehr gut fixieren.
Mit einer Schnur? Was nehmen Sie da für eine Schnur?
Eine Schnur, die halt zumindest ein Jahr hält. Ja? Oder man kann auch einen Draht nehmen. Muss man aber aufpassen, dass das nicht einwächst. Weder Schnur noch Draht. Also ich mache es sowieso. Ich tue die dann immer auch abnehmen, um sie zu säubern. Und dann kann auch nichts einwachsen. Selbst wenn ich es an dieselbe Stelle wieder ausbringe, mache ich es ja im nächsten Jahr wieder neu.
Es gibt ja auch so ummantelnde Drähte. Die sind dann dicker natürlich.
Schonender, ja, genau. Gummis kann man dann nehmen. Also da gibt es verschiedene. Ne? Aber
jedenfalls auch keinen Nagel einschlagen. Würden Sie auch unterschreiben, dass man das nicht machen soll?
Ja, das sind auch Wunden. Und also momentan, Sie glauben gar nicht, was sich momentan an den Obstgehölzen, an Schaderregern tut, gerade so an Stämmen und so weiter. Das ist, da wird einem richtig Angst und Bange.
Und dann muss man ja nicht zusätzlich noch dem Baum
Wunden.
Das schwierig machen.
Keine
gell?
Wunden.
Genau. Okay, jetzt schreibt uns die Jana Usun aus Schweinfurt. Sie hat Sonnenblumensamen für Snack-Sonnenblumen ausgesät. Und jetzt haben erstens schon mal viele gar nicht gekeimt. Und die gekeimt haben, haben lange, dünne Stängel gebildet. Jetzt macht sie sich ein bisschen Gedanken, ob die überhaupt überlebensfähig sind. So.
Ja, die sind wahrscheinlich zu warm und zu nicht hell genug angezogen worden, indoor. Sonnenblumen kann man auf jeden Fall jetzt dann auch ins Freiland sehen. Die sind ja auch dadurch, dass sie vielleicht einen Zentimeter tief gelegt werden, sind die ja von Frost geschützt eigentlich. Ja? Also entweder sie soll es nochmal probieren im Freiland oder von mir aus auch in einzelnen Töpfchen. Kann man ja Sonnenblumen schön einzeln legen. Dann können sie jetzt noch vorziehen, um sie dann später, wenn sie groß genug sind, auszupflanzen oder direkt ins Freiland jetzt säen. Und eigentlich passiert dann nichts mehr. Während diese langen, selbst wenn sie sie pikiert, ja, die sind einfach ein bisschen Wackelkandidaten.
Mhm,
ja.
Im wahrsten Sinne.
Ja, sie soll sie einfach jetzt dann vielleicht ich an der Stelle, wenn sie jetzt rauskommen und wir haben halt nachts noch wirklich kalte Temperaturen, da habe ich jetzt gerade für so, ich sage mal, vergeilte Pflanzen hätte ich dann schon Bedenken. Ja. Mhm. Besser noch einmal jetzt in den Topf umpikieren. Wenn sie jetzt nicht zu groß sind, also sagen wir, wenn sie vielleicht 7, 8 Zentimeter lang sind, ja, aber wenn sie natürlich schon 20 Zentimeter, dann wird es schwierig. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, okay, noch einmal.
Neuer Versuch starten, genau. Und also bei den Tomaten ist ja immer so, dass man die bis zum untersten Blatt, sagen Sie mal, einpflanzen soll, beim Pikieren eben. Könnte man das jetzt bei Sonnenblumen auch?
Nein, also es gibt Sachen wie Kohl und so weiter, die dort an diesen Stellen gute Adventivwurzeln bilden, neue Wurzeln bilden. Aber gerade jetzt in so einem Fall auch noch dieses Vergeilten, das ist so.
Vergeilen heißt
weiche
so dünn.
Triebe, lange, mhm. weiche, dünne Triebe. Mhm. Und die sind einfach nicht abgehärtet. Und da haben natürlich, wenn sie dann tief pflanzen, auch natürlich bodenbürtige Pilze, also Phytophthora, Verticillium oder andere,
okay.
Die können dann natürlich auch leichter angreifen. Und es gibt die sogenannte Umfallkrankheit von Sämlingen. Das mhm. sind also Pilze, die also an den Keimling oder am Wurzelhals und so weiter dann infizieren und dann eben dort das Gewebe zerstören und dass der Keimling dann umfällt.
Aber es ist ja noch nicht zu spät, wie Sie sagen.
Nein.
Mit Sonnenblumen einfach neu starten, neuer Versuch und dann hoffentlich mehr Glück.
Vielleicht auch ein Tipp für die Zukunft. Also Sonnenblumen muss man nicht vorziehen.
Aha.
Das macht man dann, wenn es soweit ist. Ne? Oder wenn man vielleicht, wenn man die einzeln legt im Garten, okay. Aber wenn man vielleicht einen Tuff macht und es wäre wirklich nachts noch mal kalt, wie man, ne? Da kann man mal einen umgestülpten Blumentopf auch für über die Nacht drüber tun.
Mhm.
Dann passiert nichts.
Mhm. Genau. Jetzt haben wir eine Frage aus Amberg in der Oberpfalz und da schreibt uns die Frau Jäger, dass sie so gern wieder einen blühenden Blauregen hätte. Sie hatte auch immer einen, aber der wurde wegen Dachsanierungsarbeiten abgeschnitten. Und jetzt hat sie schon mehrere Neupflanzungen an derselben Stelle probiert und die haben alle keine Blüten gebildet. Können Sie da was raten, Herr Siegler?
Ja, es gibt bei Neupflanzungen, kann es sein, dass sie vielleicht eine unveredelte Sorte hat, die da deutlich, deutlich später blühen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vom Schnitt her, dass der vielleicht viel getrieben hat, wird meistens viel eingekürzt.
Mhm.
Und ich gehe mal davon aus, dass die Dame eigentlich das beherrscht. Weil bei Blauregen ist es so, die machen diese langen Peitschentriebe mhm. im Laufe des Sommers. Und die sollte man zurücknehmen, vielleicht auf 30, 40 Zentimeter. Ja? Und diese Stummel im Frühjahr nochmal zurücknehmen, dass man wirklich nur kurze Stummel mit 3, 4 Knospen Augen hat. Ja? Das ist eigentlich die ideale Schnittform für einen Blauregen.
Mhm.
Also versuchen umzuwandeln, diese langen Peitschentriebe in Blüten.
In kürzer ist auch praktischer.
Ist praktischer. Aber noch einmal, ich denke, es ist, wir kennen es auch von anderen Obstgehölzen. Wenn was stark wächst, wird viel geschnitten und das regt ja wieder das Wachstum mhm. an und führt dazu, dass einfach die Blütenbildung zurückgedrängt wird.
Und im Frühjahr, sagen Sie, wann wäre das dann im zeitigen Frühjahr oder geht es noch jetzt?
Also die Peitschentriebe entstehen ja jetzt im Laufe des Sommers,
mhm.
diese langen. Ne? Und die einfach im Laufe des Sommers dann zurücknehmen Und dann spätestens ausgangs des Winters diese 30, 40 Zentimeter langen Stummel auf 3 bis 4 Knospen weiter zurücknehmen.
Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, es könnte auch sein, dass es eine Sorte ist, die später blüht. Was ist denn so eine normale Wartezeit, die man, mit der man einfach rechnen muss bei Blauregen, naja, bis der blüht?
Veredelte Sorten blühen also ziemlich bald, je nach Jungpflanzenqualität, nach 3, 4 Jahren.
Mhm, ja. Okay, also vielleicht haben Sie auch Glück, Frau Jäger, und was Sie jetzt drin haben, blüht noch. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie mit den Schneidetipps auch zum Erfolg kommen. Auf alle Fälle sind Blauregenblüten natürlich ein Traum. Jetzt setzen die ja die Knospen gerade an, gell?
Ja, das kommt jetzt auch sehr schnell. Ja. Und nochmal, durch diesen Schnitt kommen auch diese Knospen oder diese Blüten so richtig zur Geltung. Da hat man dann so richtig blaue Wände an der Wand. Ja.
Ein Traum. Jetzt haben wir schon 10.42 Uhr und ich wollte gerne mit Ihnen noch drüber reden, weil ja diese Woche die Spargelsaison offiziell eröffnet wurde, ob man Spargel nicht auch im eigenen Garten pflanzen könnte. Ja, in Bayern hat diese Woche der bayerische Ministerpräsident offiziell die Spargelsaison eröffnet. Und Herr Siegler, ich weiß nicht, wie Sie es in Erinnerung haben, aber in meiner Erinnerung war das immer Wochen, bevor es den ersten Spargel gegeben hat. In diesem Jahr war es jetzt einmal umgekehrt. Da wird ja schon seit 3 Wochen Spargel gestochen. Und viele von uns haben ja auch schon einen gegessen. Ganz billig ist er ja nicht, gerade am Anfang der Saison nicht. Herr Siegler, könnte man den jetzt im Garten wirklich auch selber anbauen?
Ja, theoretisch kann man das gut machen, aber wir müssen bedenken, er braucht Platz, viel Platz, und die kleinen Gärten haben leider meistens nicht den Platz für alles. Man will ja noch andere Sachen im Garten auch anbauen. Und er steht dann auch einmal wenigstens 10 Jahre auf einer selben Fläche. Ja? Und das muss man einfach berücksichtigen. Und dann könnte man das schon machen. Der Boden soll natürlich nicht zu schwer, lehmig, barzig sein, sondern diese mittleren Böden sind ganz gut, auch sogar die leichten sandigen. Warum? Weil sie sich zeitig erwärmen und dann auch im Frühjahr rechtzeitig den Spargel bringen. Ja?
Ach, ist das auch der Grund, warum man immer so Beefigen macht eigentlich beim Spargel, damit sich das schneller erwärmt?
Was war das? Ich habe das jetzt nicht.
Ich glaube, das hochdeutsche Wort heißt Bifang. Beefing sagt man bei uns zu haben. Also einen Hügel, einen Erdhügel.
Ah, ja,
der Spargel wächst doch immer in Erdhügel.
Ja.
Wie heißt das auf Deutsch?
Ja, einen Damm.
Einen Damm, jetzt haben Sie es
ja
gesagt.
Ja, genau. Wie Kartoffeldamm. Ne? Genau. Kartoffeldamm ja auch. Ja. Ja, klar, weil sich das erwärmt und man gewinnt mehr Platz, damit einfach die Spargel im Boden, zumindest der normale Spargel, der Bleichspargel im Boden, lange Stangen schieben kann.
Genau, dass mit mehr Weiß da ist, bevor er grün rauskommt. Und man muss ja, also ich habe noch nie irgendwo in einem Gartencenter Spargelpflanzen oder Spargelwurzeln oder was pflanzt man da überhaupt, wenn man das
machen
will?
Ja, also es gibt schon in guten Fachgartencentern gibt es sowas schon zu haben. Besser ist es aber auch, es gibt, wenn Sie da googeln, es gibt spezielle Gärtnereien, die Spargeljungpflanzen anziehen, auch für den Versand an Freizeitgärtner. Und da kann man die Jungpflanzen bekommen. Es gibt in Bayern, ich weiß es, im Forchheimer Raum, es gibt in Unterfranken, es gibt sicher auch möglicherweise im Schrobenhausener Bereich gibt es da Jungpflanzenfirmen, die da durchaus.
Wo man auch so wenige kriegt.
Wo man auch wenige kriegt. Und die werden dann praktisch, die sind dann wurzelnackt, das sind einfach, wie soll ich sagen, wie so Krähenfüße, ja, so Knollen, Rhizome, die man dann auslegt in einem tiefen Graben, ja, und man muss aber auch Geduld haben, das dauert auch 3 Jahre, bis man vielleicht unter Freizeitbedingungen, bis man dann den ersten Spargel stechen kann. Drum ist es, Spargel ist nicht die Sache, die ein Must-Have im Garten ist, sondern die man nur dann macht, wenn ich viel Platz habe und auch da
und
Geduld habe, ja, genau. und auch dann Arbeit machen. Einfacher. Und jetzt kommen
und
wir zu dem.
Man muss es dann immer, wenn der gerade ist, muss man dann jeden Tag stechen, wenn es soweit ist.
Fast.
Oder?
Ach, ja, ich sage mal, der Profi hat ja auch Mengen. Ne? Der Erwerbsanbau hat ja Mengen, die da kommen. Aber wir wollen ja eine Mahlzeit zusammen. Mit drei Spargelstangen komme ich oft nicht weit. Ja.
Also muss man viele Nudeln dazu essen.
Dann muss man einfach dann ein bisschen warten, bis ein gewisses Quantum zusammenkommt.
Und Herr Siegler, wann müssen wir die pflanzen, wenn wir das machen wollen?
Jetzt. Auch jetzt, ja. Also graben und dann muss man die wegen auslegen, ausbreiten und den Graben nicht ganz verfüllen, sondern erst nur zur Hälfte mit gutem Boden, mittelschwerem Boden, vielleicht ein bisschen Kompost, aber nicht zu viel eingearbeitet. Ja. Und dann im Laufe des Sommers wird der Graben dann ganz verfüllt. Ja. Und da erwachsen auch schon die jungen Pflänzchen. Ja. Und dann im nächsten Jahr geht das einfach erst noch mal weiter. Da brauchen sie auch noch nichts zu ernten. Ne? Und die einfachere Variante ist, dass sie Grünspargel nehmen. Mhm. Den braucht man nicht aufzudämmen. Ne? Und der ist eigentlich auch aus meiner Sicht, denke ich, der geschmackvollere und auch der vielleicht auch in manchen Gerichten.
Intensiver schmeckt er auf
der
alle
schmeckt,
Fälle.
Ja, intensiver. Und auch
ein anderer Geschmack
und
einfach.
Die Optik spielt ihn manchmal, gerade wenn ich ihn jetzt mit Nudeln mache, das ist das Grüne, ne? Das sieht doch einfach sehr schön aus. Oder mit dem Risotto, ne? Da ist das Grüne einfach auch noch ein zusätzlicher Aspekt. Und das denke ich, der Grünspargel ist also viel einfacher. Und da gibt es auch spezielle Sorten für Grünspargel und die sollte man sich dann, wenn ich das im Garten anbauen will, besorgen.
Also man muss dann speziell für Grünspargelsorten für einen Hobbygarten fragen, ja. Ist das der Tipp, oder?
Für einen Hobbygärtner gibt es keine extra Sorten.
Ne? Aber weil Sie gesagt haben, da gibt es spezielle Sorten, das hatte ich jetzt so verstanden.
Es gibt, noch einmal, es gibt bei Spargel, es gibt Bleispargelsorten Grünspargelsorten.
Ah, jetzt habe ich es verstanden.
So, jetzt haben wir es. Ne? Also den Unterschied. Und da gibt es mehrere, sowohl für die einen wie für die anderen. Und in diesem Sortiment, das sind also meistens auch hochleistungsfähige Sorten, da kann man sich auch im Freizeitgartenbau bedienen. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber dann dauert es noch länger. Man kann sich auch Saatgut kaufen. Ja, gerade Grünpflanzen, aber das dauert dann noch länger.
Dann dauert es noch länger. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Abenteuer, wenn man das versucht mit dem Spargel. Und wer es auf die Spitze treiben will, der zieht sich aus eigenen Samen.
Darum sage ich eigentlich, ja, man kann im Garten viel machen. Man muss nicht alles machen. Spargel kann man vielleicht verzichten. Den kauft man jetzt frisch und regional. Und im Laufe der Saison wird da auch der Preis ein bisschen nachlassen.
Genau.
Da kann man sich richtig üppig dann bedienen.
Und bei den Spargel, zu den Spargelerntezeiten, denkt man auch immer gleich verstärkt an die Erdbeeren. Da würde ich aber gerne jetzt in der nächsten Stunde mit Ihnen drüber reden, was wir jetzt, wo sie gerade anfangen zu blühen, unseren Erdbeeren alles Gutes tun können, damit wir dann im Juni mit den letzten Spargelstangen mit viel Glück vielleicht sogar schon die ersten Erdbeeren ernten kann.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Eine Stunde haben wir noch Zeit mit unserer heutigen Gartensprechstunde mit dem Hubert Siegler von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Am Mikrofon ist weiterhin die Edith Schuhwalter und ich sage Ihnen gleich, unser erstes Thema in dieser Stunde geht gleich um das Schreckgespenst aller Buchsliebhaber, nämlich den Buchsbaumzünsler, der ist nämlich jetzt schon wieder aktiv. Buchsbaumhecken, Buchsbaumkugeln, Beeteinrahmungen aus Buchs. Bis vor ein paar Jahren war ja der Buchs in den bayerischen Gärten fast so gut vertreten wie die Rosen, möchte ich fast sagen. Aber dann hat ein kleiner Schmetterling sich immer mehr ausgebreitet. Der Buchsbaumzünsler. Und der Schmetterling selber, der ist gar nicht so unhübsch und ist auch gar nicht das Problem. Aber seine Raupen natürlich, weil die leben halt von Buchsbaumblättern. Hubert Siegler, die sind ja jetzt schon unterwegs, wie ich leider selber schon feststellen musste. Ist es eigentlich sehr früh jetzt für diese Zünslerraupen Mitte April?
Ja, nachdem wir ja 3 Wochen früher sind, würde das genau dem Normalzustand entsprechen, dass die so ab Mai richtig loslegen. Mhm. Aber wir sind ja 3 Wochen früher, also ist das eigentlich fast schon normal. Und die warme Witterung der einzelnen Tage, die hat das richtig, auch das Wachstum der Larven richtig befördert.
Mhm.
Und es ist zu befürchten, dass wir heuer auch wieder drei Generationen bekommen. Und das ist ja auch das Problem, dass wir die letzten warmen Jahre mehrere Generationen haben und zwei werden fast normal, hätte ich schon gesagt, ja, leider normal, aber wir haben inzwischen meistens drei und sie glauben gar nicht, was das ausmacht, eine zusätzliche Generation.
Ja, man sieht es ja leider. Mhm.
Das potenziert
das auf. Wie beim Borkenkäfer.
Ja, genau.
Genau, man sieht es ja wirklich vielerorts, dass eigentlich wunderschöne Buchsbaumhecken, die man seit Jahren gekannt hat, völlig ja, kahl dastehen oder zerfressen dastehen. Wann ist denn die richtige Zeit, was zu machen und was macht man denn am sinnvollsten, Herr Siegler?
Schwierige Frage, weil mit dem Buchsbaumzünsler müssen wir leben, der wird immer da sein und entweder mache ich jedes Jahr gewissen Aufwand, dann muss ich den halt betreiben, um meinen Buchsbaum zu retten. Das macht vielleicht nur Sinn, wenn ich wenige Pflanzen habe oder auch besondere Exemplare habe. Aber wenn ich sage, okay, ich kann mir das, ich will das auch gar nicht, ist mir viel zu aufwendig, dann muss ich sagen, dann müssen wir an Ersatz denken.
Machen wir einen harten Schnitt raus mit dem Buchs.
Weil das sieht auch nicht schön aus, das sieht zerfressen auch im Winter aus und die kommen wieder und da wird von Jahr zu Jahr weniger. Ne? Und irgendwann einmal, er treibt zwar manchmal wieder aus, aber auch der junge Austrieb wird dann sofort von den Heerscharen an Zünslerrauben wieder
befallen,
weggefressen.
Ja. Also man findet sie halt auch nicht alle. Das ist, also auch wenn viele Vögel im Garten unterwegs sind, man hat oft den Eindruck, die fressen halt alles andere lieber als diese komischen Raupen.
Muss man ein wenig unterscheiden, und zwar die Buchsbaumzünsler sind im Inneren des Buchsbaumes, sie sind nicht außen. Sieht man auch welche. Aber die Masse, also zumindest die Larven sind, die Rauben, die gefräßigen Rauben, die auch die dickeren, die sind innen. Und haben wir einen lockeren Strauch, dann können auch die Vögel nach innen rein und die dort die Rauben erwischen. Mhm. Wenn ich aber eine starre geschnittene Hecke.
Die ja die schönsten sind, in Klammern.
Ja,
ganz die so dicht gewachsen.
Dicht, stachsig, da können die Vögel auch nicht nahe fliegen, um im Inneren der Hecke, dieser Buchshecke, die Rauben zu fressen. Mhm. Ansonsten, gerade Meisen und so weiter, es hat eine Anpassung stattgefunden. Vor 10 Jahren war das noch für die viele Vögel fremd, aber inzwischen haben wir auch einige Nützlinge, auch selbst Eidechsen, sogar Wespen fressen die Rauben. Und das ist auch gut so, weil nämlich die Vögel haben jetzt und vielleicht für die zweite Generation der Buchsbaumzünsler-Larven, da müssen sie noch füttern. Und das ist mir auch so passiert. Meine Vögel haben also diesen Buchsbaumzünsler ziemlich gut im Griff gehalten. Das Problem war nur, wenn eine dritte Generation kommt, da brauchen die Vögel nichts mehr. Die fressen
haben keine
andere
Jungen
Sachen.
Mehr. Ja, ja.
Die fressen andere Sachen. Und die müssen ihre Jungen nicht mehr füttern. Und dann ist es aber gut, wenn vielleicht noch die Wespen da sind im Spätsommer, ja, die dann vielleicht an den Buchsbaumzünsler-Rauben gehen. Ne? Oder vielleicht die Eidechsen und sowas. Also das muss man sehen, also dass man da auch Möglichkeiten hat. Wenn ich aber auch eben nicht so den vogelfreundlichen Umgriff habe, dass ich im Garten eben nicht die Vögel habe, dann muss man halt auch mal auf mechanische Maßnahmen zurückgreifen. Das ist aber nicht mit einmal getan, sondern das muss man alle 3-4 Jahren, das heißt letztendlich absammeln, ist mühselig, weiß ich, okay, könnte man jetzt hergehen und legt eine Zeitung oder Karton oder eine Folie unter den Buchsbaum Strauch aus und klopft da mal fest, dass ein Großteil abfällt, aber da werden wir auch nicht alle erwischen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, es gibt Leute, die nehmen einen Hochdruckreiniger oder saugen die gar ab, muss man aber auch ein wenig aufpassen. Na, die Triebe sind ja jetzt auch zart.
Ja. Verletzt man dann auch.
Kann man was
damit
verletzen. Und also das ist alles. Es gibt viele kleine Bausteinchen, die ich machen kann. Es gibt auch ein nützlingsschonendes Pflanzenschutzmittel, Bacillus thuringiensis, das speziell auf Raupen geht, auch gegen die Froschspanne, die jetzt auch auftreten. Da könnte man beide Schaderreger, beide Schädlinge jetzt dann auch bekämpfen.
Das kommt mir bekannt vor. Ist es das, was immer im Chiemsee versprüht wird gegen die Mückenlarven?
Das ist was anderes.
Ah, Entschuldigung, habe ich es verwechselt. Aha. Okay, Entschuldigung, nimm es zurück. Also das ist speziell tatsächlich gegen die Raupen.
Das ist gegen die Rauben Und die werden dann quasi durch dieses nützliche Mittel sterben die dann ab. Mhm. Und da ist es aber wichtig, dass man, und das ist jetzt aber zum Glück günstig, wir brauchen da warme Temperaturen, damit die Mittel einigermaßen wirken. Wenn es jetzt wieder kalt wird, nasskalt, dann ist es ungünstig. Also man weiß jetzt, dass das Wochenende, das bevorstehende Wochenende noch warm wird, dann sollte man heute vielleicht noch loslegen. Na, und vielleicht dann lieber nächste Woche, wenn es wieder mal kühl ist, erstmal eine Pause und dann weiter. Aber lange
Rede, man hat schon viel und lang zu tun und ob lang. Dann das gut ausgeht für einen Buchs, ist wirklich fraglich. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, tue ich mir nicht an, gibt es nicht was anderes, was können Sie denn empfehlen?
Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht und auch die Baumschulwirtschaft hat sich Gedanken gemacht als Ersatzpflanzen. Man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt Beete einfassen will, was ja früher mit Buchs oft gern gemacht wurde, aber die wurden ja auch niedrig gehalten. Also für niedrige Beete Einfassung könnte man sogar einen Lavendel nehmen, man könnte Rosmarin nehmen, das Heiligenkraut, die man gut schneiden kann. Wenn jetzt die Einfassung etwas größer werden soll oder auch wenn ich eine Hecke machen will, da ist die Eibe eine gute Alternative. Man könnte bei an Hecke natürlich auch den Liguster nehmen oder man könnte, es gibt ja auch diesen die japanische Stechhülse, das ist ein kleiner Strauch, die fast so aussieht wie ein Buchs. Die heißt Ilex crenata. Mhm. Sogar gibt es eine Sorte, die heißt Buxifolia, also buchsblättrig. Ja,
ja, genau.
Und also es gibt Möglichkeiten in Baumschulbetrieben nach Ersatzpflanzen. In Norddeutschland, es ist aber in Süddeutschland nicht möglich, da gibt es einen Blumbuchs. Das ist eine Rhododendron-Art, aber die passt in unseren Böden nicht.
Mhm. Also wenn man im Internet schaut, da aufmerksam sein, dass es für uns dann gar nicht geeignet ist.
Ja.
Gell? Mhm, genau. Also es gibt Alternativen, das merken wir uns und lassen wir uns vielleicht auch nochmal beraten irgendwo, bevor wir was kaufen, was dann bei uns gar nicht passt. Und es waren jetzt, finde ich, schon mal sehr hilfreiche Tipps, Herr Siegler. Und jetzt würde ich dann in der nächsten Runde wirklich gern über die Erdbeeren mit Ihnen reden, weil das ist wieder was Erfreuliches.
Ja, wechseln wir ab.
Habe die Ehre mit Hubert Siegler, unserem Gartenexperten, der jedes Monat auf BR Heimat die guten und die wichtigen Tipps gibt. Herr Siegler, bei den Erdbeeren, da ist es so, dass die jetzt schon blühen. Und mir fällt auf, dass in den Gartencentern gibt es sie jetzt auch als Pflanzen zu kaufen. Und ich meine, dass man früher immer gesagt hat, dass man Erdbeeren eigentlich erst im Sommer pflanzen soll. Hat sich das verändert?
Ja, man will ja ganzjährig pflanzen. Im Sommer ist der normale Start. Warum? Weil im Sommer, Anfang August ist die beste Pflanzstartzeit für die Erdbeeren, damit die im Herbst noch einen schönen Bestand bilden.
Mhm.
Weil die Erdbeeren legen ihre Blüten im Herbst an. Fürs nächste Jahr. Wie die Blumenzwiebel, die Tulpe, ne?
Mhm.
So. Und wenn ich eine schwache Pflanze habe, ich wenig Blüten und wenig Früchte. Und was man jetzt im Frühjahr meistens hat, sind eher auch schwächere Pflanzen. Das heißt, die werden heuer vielleicht einzelne Blütchen haben. Vielleicht 2, 3 Blütchen oder 4, 5 Blüten, mehr haben sie nicht. Ja. Die wäre es vielleicht, die müsste man, wenn man die jetzt pflanzen will, so betrachten, damit sie im Laufe des Sommers auch einen guten Bestand bilden. Ich habe zwar vielleicht jetzt wenn die jetzt dann gleich blühen, nach 8 Wochen eine Ernte oder nach 6 Wochen eine Ernte, aber das ist jetzt nebensächlich, sondern ich muss
man wissen einfach.
Der Zweck ist fürs nächste Jahr.
Aha. Also wenn man jetzt sich verführen lässt, weil man denkt, oh toll, Erdbeeren, das ist nicht für heuer, das ist eigentlich für nächstes Jahr dann.
Es sei denn, man hat spezielle Sorten, die mehrmals tragend sind, da ist es was anderes. Die tragen 2 bis 3 Mal im Jahr. Und da gilt es eigentlich nicht. Die würden dann im Laufe des Sommers wieder schon eine gute Ernte bringen.
Mhm.
Ja? Aber die normal einmal tragenden ist das, was ich vorhin gesagt habe.
Also für die jetzige, heurige Ernte ist wichtig, dass man jetzt schon eingewachsene Sorten hat vom letzten Jahr. Und also bei den meisten Gärten wird es so sein, dass die jetzt blühen. Da ist natürlich schon jetzt, wenn Frost angesagt ist oder wenn die erwischt es ja viel früher als die Obstbäume, oder?
Ja, vor allem die Bodennähe. Ne? Mhm. Am Boden ist es dann immer so kalt. Natürlich haben wir wieder unser Vlies. Gerade bei Erdbeeren, Anna, ist ein Muss. Das ist wirklich, gell? Das ist wirklich ein Muss, dass man das dann hat, Vlies oder Folie oder andere Abdeckung, auch mit den Bettlagen über ein Beet. Das ist also wichtig, aber nur nachts, weil tagsüber weg, damit die Insekten bestäuben können, damit wir eine bessere Fruchtqualität bringen.
Mhm. Also man muss sich schon ein bisschen Mühe machen jetzt.
Man muss sich Mühe machen, wenn ich natürlich wenn es nachts keine Fröste ist, dann muss ich das Vlies auch nicht auflegen. Mhm. Aber das Vlies hat den Vorteil, dass es natürlich auch verfrüht. Aber zur Verfrühung ist es jetzt schon nicht zu spät.
Ja, haben wir gar nicht notwendig gehabt dieses
Jahr,
gell?
Nein, aber es gibt ja Leute, die wollen ganz besonders eben schon früh im Mai ihre Erdbeeren haben. Es macht auch nur Sinn, Frühsorten zu verfrühen. Mhm. Ja? Keine Spätsorten. Die kommen dann statt am 1. Juli dann von mir aus am 20. Juni. Da haben wir schon genug andere Sorten. Also Frühsorten verfrühen, das ist immer die Devise, Spätsorten verspäten. Ja? Aber gut, jetzt sind wir bei Erdbeeren, Frühsorten verfrühen, ist aber jetzt vorbei. Zur Blüte sowieso müsste man die aufgelegte Fliese oder diese Lochfolien sowieso entfernen. Und jetzt müssen wir halt gucken, wenn Frost droht, die nächsten Tage noch zur Blüte, dann warte ich noch ein bisschen mit dem Stroh auslegen. Mhm. Ansonsten, wenn ich safe bin oder ich habe mein Vlies des Nachts, dann kann ich auch das Stroh zwischen den Pflanzen auslegen. Warum? Durch das Stroh werden die im Boden überwinterten Pilzsporen von Grauschimmel und Fruchtfäulen, das ist dann eine Art Barriere. Mhm. Dann können diese Sporen nicht durch Regentropfen an die Blüten gelangen. Sodass sich der Kreislauf schließt. Also es ist eine kleine Möglichkeit, auch ein bisschen neben der Sortenwahl oder mit einer zurückhaltenden Stickstoffdüngung diese schimmlichen Früchte, diese Fruchtfäulen, diesen Grauschimmel zu reduzieren.
Mhm. Also düngen brauchen wir jetzt nicht mehr, gell? Das haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt.
Ja, Erdbeeren dünge ich am besten zum Start beim Pflanzen. Bodenvorbereitung, Kompost rein, Stickstoffdüngung brauchen die, damit sie bis im Herbst eben diesen schönen Busch bilden und im Frühjahr nur ganz zurück. Wenn der Boden absolut leer wäre und sandig, da kann man nochmal nachhelfen, aber ansonsten reicht es dann immer zum Start in die nächste Saison. Und ganz wichtig ist natürlich auch, ich sehe immer viele Fehler, Erdbeeren stehen in den Gärten viel zu eng gepflanzt, da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Mhm. Der Platz ist oft immer sehr begrenzt und man will möglichst viel oder hat selbst schöne Ausläufer vermehrt oder hat auch schöne
oder
Pflanzen.
Oder sind eingewachsen.
Da muss man einfach, man muss sich an die Nase fassen, pflanzen nicht zu eng. Ja.
Was ist denn ein guter Abstand, Herr Siegler?
Der Profi macht so 30 Zentimeter zwischen den Pflanzen und zwischen den Reihen macht er sogar 80 Zentimeter bis einen Meter. Wird man im Hausgarten nicht durchhalten, aber ich sage mir im Hausgarten wenigstens vielleicht 50 Zentimeter zwischen den Reihen. Und zur Not kannst du, wenn der Platz zu schade ist, kannst du nur Radiesle dazwischen sehen.
Ja, jetzt gehen wir alle mal nachmessen in unserem eigenen Garten.
Nee. Ein Gefühl dafür kriegen, dass man nicht zu eng pflanzt und dass man die Bestände maximal 2 oder mit Bauchweh 3 Jahre auf demselben Beet belässt und dann wieder neu startet, einen neuen Beetfruchtwechsel mit Jungpflanzen.
Mhm. Und was macht man zwischendrin, wenn man, was ist eine gute Vorkultur, die man vor den Erdbeeren, nicht Vorkultur, sondern eine Pflanze, die man vor den Erdbeeren auf dem Beet haben kann?
Naja, im Kleingarten kann man ja vorher Salate haben, Radiesle und sowas, ne? Was bis im Sommer dann verzehrt ist. Mhm. Und dann so, natürlich auch schon ein bisschen Planung.
Mhm, ja, eben. Mhm.
Manche haben auch Gründüngungspflanzen. Man sagt aber eigentlich, Phacelia ist da gar nicht so günstig. Was eigentlich auch noch passen würde, wären Kartoffeln, aber die sind auch nicht günstig, weil die oft so ein bisschen mit Nematoden in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und das wollen wir
im Garten. Salat, der Radiesel in der Richtung, damit man im Juni oder Juli dann.
Also Ende Juli, Anfang August kann man die Grünpflanzen dann
können wir wieder
genau
neu starten.
Mhm,
jawohl. Und da hat uns die Frau Kolbeck geschrieben, dass bei ihr der Gartenboden extrem lehmig ist. Und sie hat immer bloß ein kurzes Zeitfenster, sonst wird er hart wie Stein, wenn er ein bisschen mehr austrocknet. Und jetzt hätte sie gern Tipps von Ihnen, Herr Siegler, wie man den Boden verbessern kann. Weil sie mulcht eh schon und sät Gründüngung und stellt trotzdem keine deutliche Verbesserung fest. Und jetzt möchte sie wissen, ob sie vielleicht Sand einarbeiten muss oder was sonst helfen könnte.
Ja, man sieht, das ist also ein langwieriger Prozess, einen ungünstigen Boden günstig zu machen. Sie macht das alles richtig, ne? Sie muss auf jeden Fall im Herbst, im Winter umgraben, bevor der Frost kommt, also möglichst spät, aber umgraben. Vielleicht auch Ernterückstände in die Furchen noch einarbeiten. Dann mit Kompostarbeit macht sie gut, häckselt gut, vielleicht noch ein bisschen mit einarbeiten. Okay, das ist alles richtig. Aber entscheidend denke ich jetzt, und das kann man jetzt auch noch machen, dass ich jetzt gewaschenen Sand 0 bis 2 Millimeter jetzt noch ausbringt auf den Beeten und einarbeitet.
0 bis 2 Millimeter,
ja,
das ist die Körnung, nach der muss man
genau
aktiv fragen, oder?
Und kein ungewaschener Sand, sondern es muss gewaschener Sand, weil der hat nur grobe Bestandteile, weil der ungewaschene, der hat viele Feinteile wieder und die verschlemmen wieder. Also wir brauchen was lockert. Sie darf auch ein bisschen ruhiger mal ein bisschen wegen groben Split noch mit reinnehmen. Alles, was grobe Bestandteile sind. Und vielleicht Beet für Beet Gründüngungspflanzen wie Ölrettich, die ja tiefwurzeln, beziehungsweise auch mal im Winter. Roggen ist auch ein sehr guter Gründüngungspflanzen über Winter.
Ah, der macht extrem viel Wurzeln, habe ich mal gelesen. Gell?
Genau. Eben vielleicht mal ein paar andere Sachen ausprobieren und vielleicht auch einzelne Beete mal dann auch mal mit Sonnenblumen zu bestücken, die ja auch schöne Wurzeln machen, oder mit Zuckermais.
Mhm.
Also solche Sachen, die eben den Boden doch auch auf ihre Weise schon mal Struktur bringen.
Mhm. Auch eine Frage zum Substrat, wie der Experte sagt, also zur Erde, zum Boden, will mir vielleicht sagen. Der Christian Pfeiffer aus München hat einen Ostbalkon im Halbschatten und hat immer ein bisschen mit Vermoosung zu kämpfen. Und jetzt überlegt er, ob er mit einer Schicht Blähton experimentieren soll. Hilft es?
Naja, oberirdisch zwar auch, aber das Problem, ich denke, hier ist das Problem, das Substrat, das einfach, gerade in den letzten Jahren haben wir ja immer mehr torffreie und torfreduzierte Substrate, wo wir Vernässungen feststellen. Warum? Wir haben hier viele Bestandteile, Feinteile, die durch dann ausgewaschen werden durch das öftere Gießen und sich unten im Bereich ansammeln. Dann kriege ich einfach eine schlechte Durchlüftung des Bodens und eine Verfestigung des Bodens. Und hier gucken, dass man Substrate nimmt, die sehr einen hohen Luftanteil haben, die locker sind oder vielleicht in dem Fall dann schon auch mit Blähton oder der könnte auch diesen Sand mit einarbeiten, wenn er einen festeren Substrat hat oder das noch einen Rest von der Erde vom letzten Jahr nutzen will, ja, dass er da noch ein bisschen das aufpeppt. Und dann sollte es gehen. Und ich meine, die Gefahr ist nämlich, wenn ich oben jetzt eine Schicht Blähton, hat sicher Effekte gegen die Moosbildung. Aber ich sehe nicht, wie mein Substrat ausgetrocknet ist oder wie trocken ist. Und dann wird oft zu viel gegossen.
Dann ist es ja noch schlechter.
Dann ist es noch schlechter. Mhm. Und einfach ab und zu mal eine Fingerprobe ins Substrat, um zu sehen, aha, unten ist es noch feucht, es ist nur oberirdisch trocken. Das sind so ein bisschen diese
Heimtücken. Also wirklich mal reinbohren, gell? Das macht man normal gar nicht. Meistens drückt man so ein bisschen oben drauf.
Ja, aber schon in die Tiefe bohren.
Wirklich reinbohren.
Oder man kann ja mit einem Messer oder mit so einem Stecher da ein bisschen.
Ein Stäbchen, genau.
Es gibt ja diese Wurzelstecher, da kann man auch mal so eine Art Bodenprobe nehmen, sage ich mal. Und dann sieht man schon, ob unten die Struktur passt, vernässt ist und so weiter. Oft riecht es auch unten drin so ein bisschen faulig, wenn man Sauerstoffmangel, Entschuldigung, haben. und das kommt dann den Pflanzen nicht so gut. Und das sind alles diese Vernässungen fördern halt eben Verpilzungen und solche Sachen.
Also da müssen wir alle, glaube ich, uns ein bisschen umgewöhnen und auch üben tatsächlich mit diesen neuen Erden, weil es ist leider nicht so, dass man es macht wie früher mit den Torfhaltigen und dann hat man das Gleiche, außer dass halt zum Glück kein Torf drin ist, sondern da muss man sich wirklich ein bisschen umstellen in der Handhabung. Jetzt haben wir eine Frage von der Schreinerei Thomas Gerg und da schreibt uns der Junior aus dem Isarwinkel eine sehr interessante Frage. Und zwar, er hat mehrere Obstbäume in seinem Garten und alle blühen und tragen auch in der Regel gute Früchte. Und bis auf einen Apfelbaum, schreibt er uns. Und der hatte nur wenige Äpfel und jetzt hat er beobachtet, dass da immer die Vögel drauf sitzen und an den Blüten herumpicken. Und jetzt hat er so ein bisschen Bedenken, ob nicht die Vögel die Blüten beschädigen.
Nein, also die Vögel nicht. Also sicher gibt es mal Phasen, wo im Extremwinter, wo die Vögel auch mal Knospen fressen würden. Aber das ist sehr, sehr selten. Also die Vögel sind eigentlich nützlich und gucken nach überwinterten Blattlauseiern, Spinnmilbeneiern oder fressen jetzt die Froschspanner weg. Also Vögel würde ich jetzt hier ausschließen.
Es kann natürlich viele Gründe haben, warum der jetzt keine hat. Aber die Vögel sind es definitiv nicht, sagen Sie, gell?
Nein. Und ich denke, da würden die Vögel auch bei anderen Obstbäumen Schaden machen. Und nachdem der Herr ja auch sicher seine anderen Bäume so schneidet, dass sie blühen, wird er das bei dem Baum auch. Weil oft ist es ja so, dass viele, und da gehört oft der Boskop dazu, als stark wachsende Sorten. Da werden solche Sorten werden viel geschnitten und dann werden die immer auf Wachstum, Triebwachstum, Neutrieb, viele Schösslinge programmiert und die legen keine Blüten an.
Mhm. Ja. Und aber wenn er auch viel treibt, denkt man halt, man muss viel schneiden. Aber
ja,
was
und das ist eben der Teufelskreislauf, beziehungsweise es kann auch an der Unterlage liegen, dass es eine stark wachsende Unterlage ist, die einfach mehr treibt, dazu führt. Also da könnte auch eine Ursache sein. Ansonsten,
aber jedenfalls picken Vögel die Schädlinge weg und nicht die Blüten. Das ist ja wichtig zu wissen. Genau. Jetzt haben wir eine Frage aus Hildburghausen. Da werden wir ja auch gehört, wie ich sehe. Mhm. Und da würde der Hörer gerne wissen, er braucht einen neuen Estragon. Und er hat es jetzt mit Aussaat probiert. Und er dankt uns übrigens noch für die lehrreiche Sendung.
Schön.
Danke mal fürs Zuhören, für dieses Kompliment, für dieses Schöne. Was haben Sie denn für einen Tipp, wo der Hans-Peter Neuendorf einen neuen Estragon am besten herbekommen könnte?
Ach, am besten eine Jungpflanze kaufen. Es sind überall Gartenmärkte. Ne? Und dann auch der Grüne Wochenmarkt in den Städten. Es sind ja überall Gemüsestände, die auch Jungpflanzen verkaufen. Und wenn die nichts dabei haben, einfach mal fragen, ob sie einen besorgen, bis man das nächste Wochenende oder übernächstes Wochenende wiederkommt. Ansonsten auch eben, es gibt so manchmal auch Staudenbetriebe, die Gemüsejungpflanzen haben, oder zumindest Kräuter, auch da nachfragen. Oder Tauschbörsen.
Tauschbörse ist
das
ein guter
Tipp. Das ist auch
Tipp.
Immer eine Geschichte, wo man mal fragt. Und ansonsten, ich denke, er sollte an den Estragon als Jungpflanze kommen.
Und im Frühling ist die beste Pflanzzeit oder geht es dann auch im Herbst noch, wenn er es jetzt gerade nicht auf die Schnelle noch findet?
Ja, im Frühjahr ist immer die beste Pflanzzeit. Ja, ansonsten, wenn er es nicht kriegt, im Herbst. Aber ich weiß nicht, warum, ob es vielleicht auch Ausfälle gegeben hat, dass es am Boden liegt, dass der eben sehr schwer nass ist. Das ist auch eine Sache, die wir öfter mal beobachten, dass eben die Vernässungen im Winter, die ja zunehmen, dazu führen, dass selbst dass ins empfindliche Wurzeln dann verstärkt absterben.
Also zusätzliche Drainageschicht wäre auf alle Fälle nicht
Boden
verkehrt.
Boden sollte locker sein, dass also die Vernässung, der zusätzliche Niederschlag im Winter auch entweichen kann.
Die BR-Heimat-Gartensprechstunde geht schon in die Schlussrunde. Und alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch eine Frage geschrieben haben, die wir noch nicht beantwortet haben, der Hubert Ziegler hat netterweise versprochen, dass er das schriftlich macht. Das heißt, Sie kriegen extra eine schriftliche Antwort. Dann können Sie es auch in Ruhe nachlesen zu jeder Zeit. Wir müssen nicht den Podcast nochmal aufrufen. Weil jetzt gehen wir nochmal zu den Tomaten, Herr Ziegler. Und da kann ich mich erinnern, dass Sie beim letzten Mal gesagt haben, dass Sie Ihre Tomaten immer mehrmals umpflanzen, bevor die dann nach den Eisheiligen raus dürfen. Meine Frage, wann machen Sie das? Woran erkenne ich an meiner Tomate, dass jetzt die Zeit wird fürs zweite Umpflanzen?
Ja, ganz einfach. Wenn man sieht, dass der Topfballen, der Wurzelballen durchwurzelt ist im Topf. Ja? Wenn ich merke, also, der hat jetzt so viele Wurzeln gebildet und dann ist es Zeit zum nochmaligen Umpflanzen.
In also Sie ziehen die auch raus zwischendrin?
Ja, ich meine, man hat das Gefühl, ja,
dass Sie wissen es natürlich.
Ja, die Jungpflanzen haben eine gewisse Größe und dann guckt man mal, ob man den Ballen einigermaßen, wenn er zusammenhält, rausbekommt. Dann wäre es Zeit zum Umpflanzen.
Und Sie machen das deswegen, damit einfach noch ein noch größerer Wurzelballen gebildet wird, oder?
Ja, ich pflanze dann immer tief. Also auch, man hat ja manchmal, sagen wir, von Clematis oder Rosen, da gibt es ja so tiefe Töpfe und die nutze ich da gerne her.
Ah,
und pflanze die dann meistens auch nicht gleich nach den Einlagen, oft erst mal gegen Ende Mai. Dann haben sich auch diese Wurzelballen durchwurzelt oder dieses Topvolumen durchwurzelt und die haben dann meistens schon Blüten angelegt, werden natürlich auch schon gestäbt, dass sie stabil sind, werden draußen auch stehen, damit sie abgehärtet sind und ja, dann kommen sie relativ spät raus, ohne Nachteile letztendlich.
Und düngen Sie die dann jetzt beim ersten Umpflanzen auch schon oder kommt das dann erst im großen Topf oder wie machen Sie das?
Ich tue ein bisschen Dünger in die Pflanzerde mit rein. Ja, beim Umpflanzen, Aussaat darf ich keine Nährstoffe haben
genau.
Im Aussaat. Ne? Aber dann beim Umpflanzen, beim ersten etwas weniger und beim zweiten dann etwas mehr. Dann haben die auch einen sehr guten Start.
Mhm. Also in der Pflanzerde ist ja normalerweise ist ja schon Dünger mit drin, aber da düngen Sie noch zusätzlich.
Nein, ich mache ja meine Pflanzerde fast selber.
Ah.
Ja. Ja. Nee, ich nehm ein bisschen ein Drittel Gartenerde und nehme halt oft auch mal, hat man Reste von der letztjährigen Blumenerde und tue ein bisschen Kompost mit rein, nicht zu viel und dann reicht es ein.
Und dann haben Sie so richtig dunkelgrüne Blätter, oder, wenn Sie die rauspflanzen?
Ja, kann man ein bisschen einen reinen Stickstoffdünger dann geben, kann man auch in flüssiger Form geben. Ja, also das wäre sicher nicht verkehrt.
Also 4 Wochen haben wir ja noch, da können wir ja noch unsere Pflanzen hätscheln und peppeln und mit dem rausstellen, wie Sie gesagt haben, das ist natürlich schon immer eine Aufgabe.
Ja, man nimmt natürlich Gefäße, dass man die leicht transportieren kann und tagsüber, wie gesagt, jetzt in den Schatten erstmal stellen, nicht vom Küchenfenster in die pralle Sonne, dann kriegt alles Sonnenbrand. Das gilt auch für überwinterte Kübelpflanzen. Mhm. Immer erstmal in Schatten oder wenn es bewölkt ist, wenn wir vielleicht nächste Woche wieder Regen haben, dann muss ich nicht in Schatten, können die an den normalen Standort sich langsam angewöhnen. Wenn es nachts kalt ist, dann kann man diesen Behälter mit den Pflanzen wieder reinräumen. Ansonsten, wenn es nachts jetzt vielleicht auch einmal 10 Grad bleibt, kann man die auch draußen lassen oder vielleicht einmal die Wand stellen, wo noch ein bisschen Wärme dazukommt. Oder zur Not einmal über Nacht nochmal ein Vlies drüber, weil das hält einfach ein bisschen die Wärme besser.
Und man denkt ja gern, also so hell wie möglich, aber wie Sie sagen, also direkt von drin gleich in die volle Sonne, das ist ja eher kontraproduktiv. Dann.
Genauso, wenn ich jetzt mit freiem Oberkörper mich in die volle Sonne lege. Den ganzen Winter hat er keinen Schutz, die Haut. Und das ist allergleiche.
Mhm. Genau. Also in vielen Dingen gibt es ja doch Parallelen zwischen Pflanzen und Menschen. Und wenn wir noch 4 Wochen haben, da gibt es ja immer das Datum 23. April, das ist ja auch nicht mehr so weit hin, Georgi, glaube ich, ist es. Da kann man dann schon vorziehen, die Gurken und die Bohnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Zum Auslegen kann man die Sachen machen, weil die müssen ja wirklich absolut nach den Eisheiligen, erst Mitte Mai raus. Also aber man kann die Gurken, die Kürbis, Zucchini, kann man jetzt dann in Töpfchen legen. Eben, haben wir noch 10 Tage, eher Ende Mai,
Ende April.
Weil die keimen relativ zügig und dann gehen die als schöne Jungpflanze vielleicht auch schon den Wurzelballen durchwurzelt, vor allem wenn ich ein Anzuchttöpfchen nehme, das nicht allzu groß ist. Ja? Und dann kann man die gut auspflanzen und dann nehmen den Start. Das ist übrigens auch ein Tipp, was wir seit Jahren bei unserem Schaugarten machen. Wir säen in Töpfchen immer so einen Tuff mit 3, 4, 5 Bohnenkerne aus, von Buschbohnen oder auch Starrenbohnen kann man auch machen, aber Buschbohnen vor allem. Und die nehmen dann kommen die gekeimt nach den Eisheiligen raus und die haben einen Vorsprung von 2-3 Wochen, die man dann einfach den man nutzen kann, auch viel frühere Ernte nutzen kann.
Mhm. Und dann kann man ja später nochmal einen Satz sehen.
Dann kann man später mhm. auch
dann
noch
dauert's
einen Satz.
Länger.
Weil viele haben auch Probleme mit dem Keimen von Bohnen, das ist immer so ein bisschen eine heikle Geschichte. Oder auch bei Petersilie ist auch immer so eine Sache, dass man sagt, dann mach's in Töpfchen und dann pflanze es dann an Ort und
Stelle. Gerade beim lehmigen Boden,
ja,
und wenn man dann
auch noch mal,
wenn man dann eine kühlere Phase erwischt oder hinzukommen Schnecken. Sie haben ja immer keine Vorstellung in Unterfranken, was wir hier mitmachen.
Doch.
Aber also, die fressen
aber
tatsächlich
das
zum Teil
ist doch unser
im Boden.
Dauerthema.
Ja,
das
ist unser
und,
Dauerthema.
Und der Siegler oder die, auch die Marianne hat immer gesagt, Schnecken sammeln, Unkraut jäten. Immer.
Tag.
Das ist ja nicht jeden Tag, aber
Schnecken sammeln
ja,
im Süden, Herr Siegler,
Tag, ja.
Ich sag's Ihnen,
okay, ja, okay.
Wenn Sie keinen Schneckenkorn verwenden, jeden Tag.
Ja, okay. Gut.
So, jetzt, was können wir alles in die Beete, in Hochbeet haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ist ja eh schon soweit alles gegangen, aber auch in der gewachsenen Erde kann man ja jetzt auch eigentlich schon frei von der Leber wegsehen.
Ja, also Wurzelgemüse, Pastinaken, Möhren, Schwarzwurzeln, rote Beete oder auch gelb oder gibt es ja heute, ne? Die Wurzeln tief, die kann man jetzt gut sehen. Wir können jetzt auch schon, nachdem das Wetter stabil ist, wir sind ja gefühlt schon im Mai, mhm. 3 Wochen, nein, aber wir können jetzt auch schon Petersilie aussehen und wir können, und auch wenn wir jetzt kalte Nächte haben, Licht fließt drüber, das hält die Feuchtigkeit und sorgt für ein psychisches Keim. Verhalten. Wir können aussehen Spinat, wir können Rettich, Radiesel aussehen, wir können Kartoffeln legen, ja, und für Dahlien, Lilien und andere Knollen, Gladiolenknollen, da würde ich noch auch ein bisschen auf Ende des Monats April warten, und dann können die auch raus und ja, also Sie sehen, Sie können auch Pflanzen, jetzt Pflanzen, Salate, Kohlrabi, Frühkohl, das kann man alles raus und auch, das haben wir auch bei uns gemacht, fließt drüber und siehe da, das wächst einfach viel zügiger oder manche Sachen keimen viel konstanter, als wenn man das so in dem freien Boden, weil wir haben einfach doch nochmal, auch wenn wir nicht frost, dann haben wir kalte Nächte und wenn es 2-3 Grad ist, der Boden kühlt lange aus, bis er dann sich wieder erwärmt und es geht halt mit Vlies viel besser.
Jawohl, also ich sehe schon, es wird uns nicht langweilig an diesem
Nein.
Wochenende.
Und eine Sache hätte ich gerne noch. Also
bitte.
Es mäht jetzt jeder.
Ja.
Ja, also wenn es einigermaßen geht, mäht nicht alles, lasst doch ein paar Sachen stehen, mäht nur dort, wo ihr vielleicht gehen müsst, wo Fußball gespielt wird im Garten. Ja. Aber ansonsten lasst doch ein bisschen, es gibt ja diese Bewegung,
lassen.
No more May. Ja,
ja nicht mähen im Mai.
Ja, also lasst zumindest ein paar Inseln stehen oder macht einen Teil eurer Rasenfläche, die ihr nicht ständig beanspruchen müsst, betreten müsst und so weiter. Lasst doch ein wenig, wandelt die in Blumenwiesen um oder solche Geschichten. Extensivrasen, wie gesagt, das wäre ganz wichtig, weil jeder mäht ab, es sieht alles, da wächst kein Kräutle mehr. Das sieht ja auch, ja, ist doch schön,
wenn man jetzt. Gefällt unser einem jetzt nicht, Herr Siegler.
Ja, aber Gänseblümchen ist auch schön und für die Insekten
wunderbar.
Auch.
Genau.
Was da?
Finden wir wieder einen schönen Kompromiss. Machen wir
genau.
Regal, da wo wir gehen.
Ja.
Und den Rest lassen wir blühen. Herr Siegler, ganz herzlichen Dank für heute wieder. Wir hören uns im Mai das nächste Mal. Und bis dahin alles Gute.
Ihnen auch alles Gute und viel Spaß bei den Gartenarbeiten.